Georg von Roch war von der Polizei gesucht und er war ein Typ, Ex-Student, der inzwischen in der Stadtgeria hier in Berlin unterwegs war und der auf eine sehr elegante Weise aus der Untersuchungshaft entkommen konnte, indem er die Borniertheit des Apparats benutzt hat mit einem Tausch. Die haben uns alle, die Langhaarigen, wir sahen für die alle gleich aus. Und dann hat er beim Prozess einfach die Rollen getauscht mit einem anderen Prozessbeteiligten. Und er ist dann wieder aus dem Gerichtssaal rausspaziert. Und als sie den anderen mitnehmen wollten in die U-Haft, hat er gesagt, wieso, ich habe doch gerade meine Entlassung verkündet bekommen. Gut, das nur soweit. Und das war dann der Anlass, allerdings nur für die Namensgebung, nicht für die Besetzung. Der wurde nämlich an 3-4 Tage, bevor wir die Besetzung machen wollten, wurde Georg von Roch von der Polizei erschossen. Sie haben nicht versucht, ihn festzunehmen, sondern er wurde, als sie von dem Einkauf nach Hause gekommen sind, vor dem Haus gestellt von der anderen Straßenseite und beschossen. Ja.
Also Georg von Roch, das ist jemand gewesen, der zur militanten linken Szene in West-Berlin gehört hat. Das war ein Zeitpunkt, wo sich die Auseinandersetzungen zwischen der Studentenbewegung, der Stadtgeria und dem Staat schon ziemlich verschärft hatte. Jetzt ist es ja so, soweit ich weiß, dass die Leute, die dann am 8. Dezember das Bethanien besetzt haben, dass die eigentlich weniger aus der Studentenbewegung gekommen sind. Was waren denn das für Leute, die da beteiligt gewesen sind?
Das stimmt. Aber die Studentenbewegung, die hatte halt die ganze gesellschaftliche Situation so ein bisschen in Bewegung gebracht. Ja? Also man muss sich vor Augen halten, es war halt also noch nicht so lange her, dass der Faschismus besiegt worden ist und diese autoritäre Gesellschaftsstrukturen, die haben zum großen Teil noch existiert und die Studentenbewegung hat da Bewegung reingebracht und so haben sich halt auch bei den Jungarbeitern und Lehrlingen haben sich Leute dann angefangen Frage zu stellen, warum sie in solchen Bedingungen leben müssen und haben auf Veränderungsmöglichkeiten gesucht. Ne? Mhm. Und das war also das eine, also Jungarbeiter, Lehrlinge und dann gab es noch Trebegänger. Muss man vielleicht erklären, Trebegänger sind Kinder und Jugendliche, die aus den autoritären Erziehungsheimen, also den staatlichen Erziehungsheimen oder aus den autoritären Elternhäusern abgehauen sind und hier in West-Berlin auf der Straße gelebt haben. Und das waren also zu dieser Zeit also zwischen 600 und 800, die ständig unterwegs waren, also im Sommer mehr, im Winter weniger. Und die waren auch Teil von den Leuten, die im Jugendzentrum. Also das war die Vorgeschichte. Vor dem Rauchhaus wurde erstmal das Jugendzentrum Kreuzberg besetzt. Das war ein altes Fabrikgebäude, auch am Marienplatz gegenüber. Und da hat sich herausgestellt, dass also nicht allein die Freizeitgestaltung, sondern auch das repressionsfreie Wohnen für die meisten Leute, die da hingekommen sind, wichtig war. Und zum Wohnen war dieses Fabrikgebäude überhaupt nicht geeignet.
Und dann habt ihr euch sozusagen entschieden, nachdem das andere Haus am Marianplatz besetzt worden ist, dann das Georg-von-Rauch-Haus zu besetzen, also das ehemalige Bethanien-Krankenhaus. Du hast jetzt schon erwähnt sozusagen, Leute wollten raus aus autoritären Elternhäusern, aus autoritären Erziehungsanstalten. Was wollten die Leute jetzt konkret mit der Besetzung? Was war das Vorhaben?
Ja, das war halt ein geeignetes Haus, haben wir gesagt, also es war ja nicht das gesamte Bethanien, das gesamte Bethanien stand leer. Das war 3 Jahre zuvor geschlossen worden als Krankenhaus. Und das, was wir dann ausbaldowert hatten, das war das ehemalige Schwesternwohnheim. Und das war also die ganzen 3 Jahre beheizt, die Elektrik und alles. Also das, was wir in diesem Jugendzentrum Das war eine Ruine, als wir das besetzt haben. Mussten wir alles, Wasser, Elektrik, mussten wir alles in Ordnung bringen. Fenster, Feuertreppe und so weiter. Und in dem Bethanien, in dem Schwesternwohnheim, da war alles völlig in Ordnung. Und da brauchte man nur einzuziehen.
Und kannst du mal beschreiben, wie diese Besetzung dann abgelaufen ist? Also soweit ich weiß, hat ja alles mit einem Teach-In an der TU in Berlin begonnen. Wie ist denn diese Besetzung dann abgelaufen?
Ja, das hatten wir halt, den Termin hatten wir so gesetzt, weil wir gesagt haben, wenn wir eine Chance haben wollen, dann müssen wir erstmal viele Leute mobilisieren. Und da war das ein Konzert der Tonsteine Scherben im Audimax der TU. Und das haben wir dann genutzt und haben da gegen Ende von dem Konzert einen Teil, also ich unter anderem, wir sind schon vorgefahren nach an den Mariannenplatz, um das Haus aufzumachen. Und andere, die haben dann am Ende vom Konzert haben die aufgerufen, jetzt wollen wir mal was konkret auch machen, ja, und haben gesagt, jetzt wird gerade da im Kreuzberg dieses Haus besetzt und kommt alle rüber mit U-Bahn, Fahrrad, Autos, ja, und beteiligt euch an der Besetzung. Und da haben tatsächlich 600 Leute haben sich diesem Aufruf auch, sind dem gefolgt. Und wir haben dann etwa 100 Leute sind ins Haus gekommen und der Streifenwagen von der Polizei, der draußen stand, die haben erstmal nur beobachtet, weil sie da nicht viel dran ändern konnten. Und als dann die Polizei angerückt ist, da waren wir schon drin und etwa 500-600 waren noch auf dem Platz und die sind dann von der Polizei angegriffen worden und da gab es dann eine Straßenschlacht und die Leute sind also bis zum Görlitzer Bahnhof, also einen Kilometer weiter von der Polizei teilweise verfolgt worden. Und die, die im Haus waren, waren erstmal auf der sicheren Seite. Und wir hatten den Termin auch gewählt, weil der Jugendstadtrat Beck, das hatten wir uns, hatten uns erkundigt, wie die Zuständigkeiten da sind. Und der Jugendstadtrat Beck, das war ein linker Sozialdemokrat, Antifaschist. Und der hat uns irgendwie den Eindruck gemacht, dass er uns vielleicht nicht gleich räumen lassen würde. Ne? Und deswegen haben wir den Termin vor seinem Urlaub gemacht und deswegen gab es auch nur eine kurze Planung. Und der wurde dann auch angerufen, und weil er zuständig war für dieses Gebäude, also das Bezirksamt Kreuzberg. Und er hat dann sofort erstmal gesagt, also wir verhandeln dann am nächsten Tag. Und so konnten wir erstmal die Nacht da drin bleiben.
Also dann war sozusagen die erste Nacht erstmal gesichert und ihr habt sozusagen auf Verhandlungen gesetzt. Damals war so eine Besetzung noch eine neue Sache. Also es gab damals noch nicht sowas wie die Berliner Linie, wie die es heute Nein. gibt, die sagt, dass besetzte Häuser innerhalb von 24 Stunden geräumt werden müssen. Aha. Sondern ihr habt, wie gesagt, konntet ihr den Berliner Senat dazu zwingen, in Verhandlungen mit euch zu treten. Wie liefen denn dann so die Auseinandersetzung mit dem Berliner Senat ab?
Ja, erstmal hatten wir 6 Wochen, wo der Senat uns dann auch Verpflegung angeboten hat. Also die waren schon kooperationsbereit, weil sie mit der ganzen Situation der Jugendheime und so, die sind sehr in die Kritik gekommen, weil sie halt in dieser repressiven, autoritären Tradition des Faschismus eigentlich noch gestanden haben. Und wir hatten dann auch Unterstützer von Pädagogen, von den Universitäten, die gesagt haben, das ist doch eine gute Gelegenheit, mal was Neues auszuprobieren. Und das war unsere, also die eine Seite. Und die andere war, dass wir halt von dem Jugendzentrum aus schon ein bisschen Publizität hatten. Und wir haben dann zu den Verhandlungen mit dem Senat wo die uns also gängeln wollten, uns also Heimaufsicht wieder aufdrücken wollten, die haben wir abgelehnt und wir haben auch abgelehnt, weiter Geld von ihnen für den Lebensunterhalt zu bekommen, weil wir gesagt haben, im Plenum, was das, die Vollversammlung von allen war, entschieden haben, dass wir nicht in die Abhängigkeit von denen so kommen wollen. Und wir haben dann eine Kampagne gemacht in der ganzen Bundesrepublik. Da hatten wir auch Unterstützer, die uns die ganzen Adressen besorgt haben und so weiter. Und haben also die Kampagne überall gemacht, sodass der Druck von der Öffentlichkeit ziemlich groß war, dass der Senat auch mit uns verhandelt. Und wir haben dann, nachdem die Verhandlungen schon geplatzt waren, zweimal, kamen dann auf die letzten Tage, wo wir das Ultimatum gekriegt hatten, zu unterschreiben, hat der Senat dann eingelenkt und hat die Heimaufsicht da rausgenommen. Und dann haben wir den Vertrag auch angenommen und haben den unterschrieben für 5 Jahre.
Das heißt, ihr konntet sozusagen erfolgreich da Druck aufbauen und eure Sachen, die für euch wichtig waren, in diesen Vertrag reinbringen und Sachen, die ihr nicht akzeptieren konntet, die habt ihr auch aus dem Vertrag wieder rausbekommen. Ja. Jetzt musstet ihr euch ja nicht nur mit der sozusagen mit dem Senat auseinandersetzen, sondern es gab ja in der Zwischenzeit auch immer wieder Auseinandersetzungen mit der Polizei. Ja. Also in dem Rauchhaus-Song von den Scherben, da wird ja auch erzählt, dass es so einen Räumungsversuch gab, der damit begründet wurde, dass im Rauchhaus eine Bombenwerkstatt betrieben würde. Kannst du da mal was zu dem Hintergrund erzählen?
Das war also parallel, also da hat sich die CDU sehr stark hervorgetan, aber auch insgesamt und die Polizei, die haben uns dann, das war so Zuckerbrot und Peitsche, also auf der einen Seite wurde uns der Nutzungsvertrag in Aussicht gestellt, auf der anderen Seite gab es halt die Absicht, uns einfach auseinanderzutreiben. Und da wurde dann in Nacht- und Nebelaktionen wurde unser Haus umstellt von, 300 Polizisten mit großem Gerät, Wasserwerfern und so Lichterbäume. Das Haus wurde aufgebrochen. Und wir wurden eigentlich alle in den Betten überrascht. Das war also der erste große Polizeiangriff. Und wurden dann rausgezerrt und erstmal eigentlich alle mitgenommen. Und inzwischen und unsere Einrichtungen, die wurden zum großen Teil zerstört. Und sowas hat sich dann in 3 weiteren Fällen nochmal wiederholt, in ähnlicher Weise. Und da war es dann der Hintergrund, zum Beispiel der Peter Lorenz, ein CDU-Politiker, der war entführt worden von der Bewegung 2. Juni und war dann auch wieder, wurde in ganz West-Berlin, nachdem der wieder raus war, glaube ich, war das eigentlich erst. Da wurden also alle möglichen Projekte überfallen und das Rauchhaus eben auch. Und das war also dann mit fürchterlicher Brutalität. Und wir haben das aber dann immer versucht, öffentlich zu machen. Und allerdings gab es dann auch eine Zeit, wo einige Leute, die haben das dann nicht mehr ausgehalten und sind ausgezogen. Ja. Wir waren am Anfang bei der Besetzung etwa 90, dann hat sich das eingependelt, weil das war halt alles sehr chaotisch am Anfang. Ne. Dann hat sich das eingependelt und dann waren wir so 60, zwischen 50 und 60. Und in dieser Zeit des großen Drucks und der Auseinandersetzung sind wir dann auf 30 oder unter 30 sogar zeitweise geschrumpft. Ja.
Und wahrscheinlich hat die Polizei dann keine Spur dann von der Bombenwerkstatt gefunden oder die gab es dann wahrscheinlich dort auch gar nicht, ne?
Ja, das das war denen schon klar. Ich meine, wer macht in so einem Haus, was so im öffentlichen Licht und was, wo jeder ein- und ausgehen kann? Aber wir sind auch von Faschisten ab und zu angegriffen worden, ja, und mussten uns gegen die behaupten. Und wer würde da eine Bombenwerkstatt einrichten? Das das war ja gar nicht der geeignete Ort. Das war also absurd, ja. Aber das hat ja nicht gestört, weil die Springerpresse, die war immer bereit, solche Sachen dann auch zu untermauern. Mit Fotos von Weinflaschen, von leeren Weinflaschen und ein paar Elektrokabel. Ja, das war dann halt das Gerät, aus dem man Bomben baut.
Was ich neben diesen ganzen Ereignissen eigentlich noch so mit das Wichtigste finde, ist ja die Frage, wie ihr euch da in diesem Haus organisiert habt. Also was ist eigentlich der konkrete Inhalt dieser Selbstverwaltung gewesen? Also was habt ihr da gemacht, wie habt ihr da gelebt, was habt ihr organisiert?
Ja, genau. Also wie gesagt, wir mussten für den Vertrag mussten wir einen Verein haben. Das war dann das Jugendzentrum Kreuzberg e.V., aber wir haben das so diskutiert, dass das einzig entscheidende Gremium die Vollversammlung, also das Plenum vom Rauchhaus war, wo alle Bewohner, ob Schüler, Jungarbeiter, da abstimmungsberechtigt waren und sich miteinander auseinandergesetzt haben. Also das war die Basis. Wir haben uns jede Woche getroffen. Und wir haben halt kollektiv zusammengelebt. Das heißt, wir haben unser Wohnen organisiert. Einige haben im Zimmer allein gewohnt. Das hatte jeder das Recht. Ja. Aber dann gab es auch Leute, die haben halt gesagt, nee, alleine, ich will lieber in mehreren Zimmern mit anderen zusammen wohnen. Und dann haben sie halt in der Gruppe zusammengewohnt innerhalb des Hauses. Ja. Und wir haben alle zusammen gewirtschaftet. Das heißt, wir haben also gemeinsam gekocht und gemeinsam gegessen und haben auch eine gemeinsame Kasse gehabt, wo jeder was reinzahlen musste, entsprechend seiner Möglichkeiten. Das wurde alles irgendwie mal abgeklärt, also Vorschläge gemacht und dann vom Plenum entschieden. Und das heißt, also irgendwann war klar, dass wir halt selbst uns ernähren mussten. Das war auch nicht so einfach. Wir haben teilweise auch ein bisschen Kohldampf geschoben, wenn es dann nicht genug Leute gegeben hat, die was beitragen konnten. Und jedenfalls wollten wir dann auch so ein bisschen Beispiel für eine neue Gesellschaft setzen und die zwischenmenschlichen Beziehungen, also dass wir halt solidarisch miteinander leben und uns solidarisch unterstützen. Die Arbeiter haben natürlich die Hauptlast getragen. Die Jugendlichen, Schüler und so, die haben im Allgemeinen, da haben wir auch darauf insistiert, dass die den Heimsatz vom Senat bekommen, den sie ja, wenn sie im Heim gewohnt hätten, hätten die den Senat auch Unkosten gemacht. Und das sollten sie uns bezahlen. Wir haben das nicht voll bekommen, glaube ich, aber wir haben eine bestimmte Quote bekommen, was uns erlaubt hat, dass halt auch Schüler in diesem Kollektiv wohnen konnten und Lehrlinge, die nicht genug verdient haben, um einen Lebensunterhalt zu bestreiten. Ja.
Jetzt ist es ja so, dass es das Rauchhaus heute immer noch gibt. Ich weiß es jetzt gar nicht. Wohnst du da immer noch eigentlich?
Nein.
Okay.
Ich habe 4-5 Jahre da gewohnt und dann bin ich mit meiner Freundin zusammen, die auch da gewohnt hat, und die hat dann gesagt, also jetzt ist es, jetzt reicht es mal, du kannst doch da nicht alt werden. Und dann sind wir da zusammen ausgezogen. Aber ich habe dann, als ich war dann lange auch im Ausland, und als ich zurückkam, bin ich mal wieder hingegangen, und zum 40-jährigen Bestehen haben wir dann mit den derzeitigen Bewohnern zusammen und mit alten, also aus der Anfangszeit, haben wir dann den 40. Jahrestag der Besetzung organisiert und gefeiert, 3 Tage lang. Ja, und das war sehr interessant, also und haben die ganzen Leute, die wir erreichen konnten, die sind dann eingeladen worden.
Also du verfolgst das auch immer noch so mit, was da so ein bisschen passiert und insgesamt auch?
Ja. Also inzwischen hat sich das alles sehr verändert, also diese kollektive gemeinsam Wohnen und Wirtschaften gibt es in dem Sinne nicht mehr. Die Leute wohnen also relativ individualisiert da, müssen auch Miete bezahlen, was wir nicht gemacht haben. Ja, wir haben gesagt, wir übernehmen hier eine Funktion und sehen das überhaupt nicht ein, dass dieses Haus, was lange leer gestanden hat, dass wir da noch Miete für bezahlen. Und wir wollen von euch nicht die Unterstützung für unseren eigenen Lebensunterhalt, aber die Miete, die könnt ihr ruhig bezahlen. Ja. Mhm. Gut, und heute wird Miete gezahlt und der Senat, wie in ganz vielen Sachen, also die öffentliche Hand, die versuchen sich rauszuziehen, weil sie alle möglichen finanziellen Lasten von sich abwenden wollen. Und deswegen wurde verhandelt vor 4 Jahren mit dem Bezirksamt über die Privatisierung von dem Georg von Rauchhaus. Und ich glaube, da ist eine relativ gute Lösung dann rausgekommen, indem sie Erbpacht mit einer so eine Genossenschaftsgesellschaft Bremer Höhe, glaube ich, ist das letzten Endes gewesen, dass dieses Haus in Co-Verwaltung mit dieser Bremer Höhe jetzt geführt wird.
Das ist ja ein Modell, was man heute auch sozusagen von vielen Hausprojekten kennt, dass man sozusagen versucht, das über Erbpacht zu bekommen. Das Mietshaus-Syndikat ist ja da auch ein Beispiel, das Leute dabei unterstützt. Und ja, ich finde, daran sieht man auch, wie sich so ein bisschen sozusagen die Auseinandersetzungen verändert haben, weil es sozusagen in den 70er Jahren anscheinend wirklich möglich war, durch öffentlichen Druck halt sich Sachen anzueignen und ja, durch Kämpfe, die geführt worden sind. Und ich denke, vielleicht kommt es so ein bisschen darauf an, auch wieder kämpferische Auseinandersetzungen zu führen. Das, was ihr eben gehört habt, das war ein Gespräch über das besetzte Haus, das Georg von Rauchhaus im ehemaligen Bethanien-Krankenhaus, das heute vor 44 Jahren besetzt worden ist. Und ich habe mit Ringo darüber gesprochen, der damals vor 44 Jahren bei dieser Besetzung dabei gewesen ist. Ringo, ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch.
Okay, ja, und habt Mut zu kämpfen.